Lukas, dann würde ich sagen, starten wir. Du bist versorgt mit einem heißen Espresso.
Sehr guten, danke.
Lukas, freut mich voll, dass du gekommen bist. Ich habe letztens das Feedback gekriegt, die Podcast-Gäste, man soll die am Anfang kurz einmal vorstellen. Ja. Ich starte immer dann direkt in das Gespräch rein. Ich kenne die Person natürlich, ich habe mich mit der Person beschäftigt. Deswegen wollen wir das jetzt kurz machen. Lukas, du bist vieles. Du bist unter anderem Musiker, du bist Schlagzeuger, du hast in vielen verschiedenen Bands gespielt. Du warst unter anderem auch der Schlagzeuger der österreichischen Band Wanda. Und wir haben wahrscheinlich auch mehrere Dinge gemeinsam, aber wir haben auch Dinge gemeinsam, nämlich dass wir von 2012 bis 2020 beide in einer Band gespielt haben, die mindestens einen Amadeus Award gewonnen hat. Ja. Ich war super Übung zum Aufwärmen. Die Interviewgäste haben öfter ihren Beruf sozusagen erklären müssen, ohne gewisse Begriffe zu verwenden. Und für die habe ich mir was anderes überlegt. Ich habe nämlich zwei Drumsticks vorbereitet und würde gern wissen, kannst mir du am Tisch einen Song vorklopfen, die so, dass ich den erraten kann?
Ja, ja, das können wir machen. Warum nicht?
Bitteschön.
Also den ersten, den kennen wahrscheinlich die Zuhörer auch. Also so.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, Lukas. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Bitte nochmal.
Nochmal?
I can feel it in the air, falling in the air tonight.
Ah, okay, alles klar.
War doch schon vielleicht ein bisschen schwer. War doch vielleicht ein bisschen schwer. Warte mal. Nochmal.
Wanda?
Ja, das
Columbo.
Ist Columbo? Nein, das war Pussy Baby.
Okay.
Aber es... Böse Zungen würden sagen, es ist eigentlich fast nicht unterscheidbar. Das
jetzt wäre mir auch gerade fast so ein Spruch in die Richtung rausgerutscht, aber ich dachte, vielleicht wird das Interview dann sofort wieder abbrochen. Okay. Ja, Lukas, jetzt haben wir genug geblödelt sozusagen. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal Drumsticks in der Hand gehabt hast, so bewusst?
Mit 5 Jahren. Also es war, die habe ich mir selber gebaut, das war, wir haben ein Konzert gesehen, das war damals Carmina Burana, also so ein klassisches Konzert mit sehr großen Instrumenten, also absichtlich.
Karl Orff, gell?
Karl Orff, genau, und das hat halt Granda Cassa und riesige, also 3 riesige Chöre zugleich und. Und mir hat das so fasziniert, wie der immer in diese riesige Trommel reingedroschen hat, dass ich mir zu Hause, also wir haben die CD dann gekauft und ich war als kleines Kind dann nur mehr vor dieser alten Hi-Fi-Anlage und habe mir aus dem Wald 2 Stecken geholt, habe mir Tennisbälle drauf gemacht mit der Hilfe meines Vaters und habe dann auf riesigen Kartons herumgedroschen. Irgendwann einmal haben meine Eltern dann erkannt, das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir da den örtlichen Schlagzeuglehrer fragen. Ob er mir aufnimmt.
Wann ist dann so der Wunsch gekommen, da mehr zu wollen damit?
Der Kindheitstraum war es immer natürlich. Also wenn ich jetzt ein Queen-Konzert gesehen habe oder die paar Sachen, die wir halt zu Hause gehabt haben, habe ich mir halt angeschaut und das war ERV und Queen. Diese 2 Sachen haben wir halt gehabt als Videokassetten und da war immer mein Traum, auf so einer Bühne zu spielen. Aber ich meine, das hat, glaube ich, jedes Kind, das Musik macht in irgendeiner Form einmal. Aber dass ich jetzt gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich ernsthaft angehen, war, wo ich die Chance gehabt habe, weil mein musikalischer Zielleiter aus dem Ort sozusagen auch wirklich darauf hingewiesen hat, wenn ich jetzt viel übe, wird es irgendwann einmal gehen und du hast die Chance, so in die Richtung. Also ziemlich motivierend, er hat es noch viel motivierender gesagt als ich jetzt. Und das war, glaube ich, dann irgendwo, wo ich dann ein bisschen dran geglaubt habe. Mit 16 habe ich dann, also nach meiner pubertierenden Phase, wo ich nicht üben wollte, aber in den ersten Nirvana-Coverbands, also eh mit 12 schon in den Nirvana-Coverbands gespielt habe, da ging es dann, glaube ich, um was anderes als nur Musik. Und mit 16 wollte ich dann unbedingt in den musischen Zweig von unserem Gymnasium und hab dann eben gewechselt und habe sehr viel Musik nachgelernt, habe wirklich reingestrebert, weil ich wirklich gesagt habe, so, ich will das halt wirklich machen.
Gab es so Vorbilder in der Zeit?
Ich habe tatsächlich mein Leben mit sehr wenig Vorbildern eigentlich verbracht. Also mein, es waren immer, ja, mal der. Natürlich von Schlagzeug her habe ich einige Vorbilder, also welche, die ich extrem gern anschaue. Es gibt da wirklich Leute, die ich so kenne, die waren halt meine Vorbilder, weil ich gemerkt habe, okay, der hat es wirklich dorthin gebracht, wo ich eigentlich auch will. Übrigens war ich damals, also was dieses Lehren und dieses Studieren betrifft, ich bin immer gern mit Sängern und Sängerinnen im Gespräch darüber, ja, braucht's überhaupt ein Studium und so? Nein, braucht's nicht. Also sicher nicht für einen Erfolg, aber es erleichtert einen sehr viel, man ist flexibler. Und man kann ohne Hilfe Songs schreiben. In allen Varianten für alle Instrumente. Und das war irgendwie so der Grund, ich wollte immer sehr unabhängig sein. Und ich glaube, das ist halt das Ding, ich wollte mich nicht auf ein Vorbild hängen. Ich wollte immer alles können ein bisschen, damit ich nicht nur irgendwo ständig jemanden brauche und von dem abhängig bin.
Wann war dann so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ich konnte das jetzt auch beruflich machen oder es wäre die Chance da sozusagen, das zu professionalisieren?
Nach meinem Schlagzeugstudium habe ich gemerkt, es gibt eigentlich nicht wirklich einen Beruf, außer jetzt wirklich sich in einen dunklen Keller zu begeben und hoffen, dass man 10 Schüler irgendwie auftreibt. Ich habe dann einfach angefangen, nach dem Studium gleich zu sagen, passt, was fällt, was macht nur keiner? Und ich bin dann draufgekommen, eine lokale Computerspielfirma sucht jemanden, der Musik für ihr Computerspiel macht. Das war damals ein Facebook-Spiel. Die Firma hieß Social Spiel, immer noch eine sehr gute Erinnerung an diese Menschen. Da habe ich dann gemerkt, ich habe da eine Marktlücke entdeckt in Wien. Es macht keiner Musik für Computerspiele. Das war 2012 oder so, 2011. Dann habe ich auch gemerkt, es macht keiner Soundeffekte für Computerspiele. Also wir reden da wirklich von Facebook-Spielen, Werbespielen und dergleichen. Ja, das wird immer in große Studios geschickt und das kostet halt dann was. Und die Startups haben halt nicht so viel Kohle gehabt und dann haben sie lieber mich angeschrieben. Das hat sich sehr schnell herumgesprochen. Und davon habe ich dann wirklich tatsächlich 3 Jahre ganz gut gelebt und habe mir da wirklich was aufgebaut und war dann fast bei einem AAA-Game, also Teil des Soundteams. Da hätte ich aber viel nach Deutschland fahren müssen. Also das war mir dann zu viel. Dann habe ich Lust gehabt, wieder Musik zu machen und war beim Paul Gallister zu Hause, mit dem ich auch für meine Firma gearbeitet habe. Also der Produzent von Wanda, von Anfang bis vor kurzem. Der hat dann irgendwann gesagt, du, ich hab da so einen ganz verrückten Typen, der macht aber so geile Songs und hört er das einmal an. Ich wollte eh wieder mal spielen und da haben wir gedacht, ja, okay, jetzt passt es eigentlich. Und haben wir das angehört und haben wir gedacht, mega, bist du deppert. Also das ist wirklich cool. Er hat gemeint, ja, wir brauchen eher einen Schlagzeuger und dann hat das eine ins andere geführt und ihr habt die Gruppe kennengelernt.
Und dann war es plötzlich nicht mehr im Computerspielsektor, sondern in einer erfolgreichen österreichischen Rockband.
Na, so schnell ist es nicht gegangen. Wir haben ja schon noch 2 Jahre eigentlich gespielt, wo wir keinen Erfolg gehabt haben oder wenig oder uns eigentlich niemand gekannt hat und wir eigentlich hauptsächlich Geld ausgegeben haben und keins eingenommen haben. Also so wie jede andere Band. Und dann durch einige Management-Tricks vom Redelsteiner damals und auch dieser permanenten und wirklich geradlinigen Art von unserem Leadsänger, der immer gewusst hat, wo er hin will, hat dann schon bald einmal die Kurve Richtung FM4 genommen. Und das war eigentlich dann so der Start des Durchbruchs, weil da hat es dann eigentlich angefangen, interessant zu werden. Und dann ging es aber sehr schnell. Also dann vorher haben wir noch Ochsentouren gespielt. Ochsentouren nennt man im unter Musikern halt die Touren, wo man wirklich mit dem Auto irgendwo hinfährt, in irgendeinen kleinen Ranzschuppen spielt, aber sich dort die Leute erspielt und dann in einer kleinen Jugendherberge in einem Fünferzimmer schlaft und dann in der Früh wieder weiter mit dem alten VW-Bus. Und das haben wir gemacht mit über 150 Konzerten in 2015. Das war richtig, richtig wild durch ganz Deutschland, aber sehr viel Erfahrung gehabt dadurch. War sehr spannend.
Die Ochsentour ist mir ein Begriff, ja, die habe ich jahrelang, auf der Ochsentour war ich jahrelang unterwegs. Lustigerweise, rückwirkend betrachtet, waren das aber eigentlich dann die coolsten, war das eigentlich auch die coolste Zeit, muss ich sagen, oder die tollsten Erinnerungen sind aus der Zeit. So, zwar, weiß jetzt nicht, 2012, 2013, 2014, wie das dann losgegangen ist. Da habe ich dann ein paar Mal in Wien gesehen, da habt ihr viel in Wien gespielt. Wie geil war die Zeit? Wie geil ist das, wenn eine Band gerade, wenn es gerade losgeht?
Also extrem spannend, weil obwohl ich mich eigentlich sehr viel damit beschäftigt habe und auch vorher kurz ein bisschen Erfahrung gesammelt habe mit einer anderen Partie, wo ich halt als Percussionist mitgefahren bin, ist es dann doch massiv was anderes. Also man merkt, also wenn es wirklich so ein Auflauf ist vor Konzerten, so ein Hype in Zeitungen, so ein Hype in der Szene, und man muss sich vorstellen, es war ja da vorher nichts in Österreich, wo es wirklich so voll war. Da war das letzte Mal Christina Stürmer, glaube ich, Julien Le Play, so, das war die Zeit, wo die jetzt halt geschafft haben, eine Halle zu füllen. Weil sonst waren halt die alten Austropopper, ganz klar, ja, die haben halt noch ihre Fans gehabt, wenn sie noch gespielt haben. Aber das war's dann. Es war überhaupt keine österreichische Musik mehr da. Das mitzuerleben, dass das auf einmal wieder kommt. Und wir haben ja damals nicht gewusst, wo das hinführt. Wir haben uns nicht ausmalen können, irgendwie, was da jetzt passiert. Also die Spannung. Und niemand kann uns sagen, was da passiert ist, ist unglaublich. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich kann es jetzt auch nur mehr schwer Revue passieren lassen, dieses Gefühl, was damals geherrscht hat. Also wir haben uns ja gegenseitig auch da sehr aufgehypt.
Ich meine, ist doch schön, wenn man als Musiker, wenn man auf sowas zurückblicken kann, ja. Denkt man das auch immer wieder. Einer der Gründe, wieso man startet, ist ja dann doch, ja, gemeinsam mit Freunden Musik machen. Und wenn das Anklang findet, ja, umso schöner. Ich meine, das ist ja, gerade wenn man jung ist, mit einer Band, die gerade Erfolg hat und die wahrgenommen wird, unterwegs sein, das ist einfach cool. Das ist einfach das Spaß zu haben, das ist ja super toll.
Könnte man nur einen Kaffee machen?
Ja, auf jeden Fall.
Achso, haben wir nur was drin?
Also was ist noch drinnen?
Weil dann können wir nämlich durch und dann braucht man nicht mehr unterbrechen. Okay. Danke.
Ich habe da einen ziemlichen Koffein-Junkie mir gegenüber sitzen.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich versuche es schon zu reduzieren unter der Woche, aber ich denke mal, gerade wenn man im Reden ist, finde ich es einfach angenehm. Und es ist ja schon ein bisschen mehr der Geschmack. Ja. Natürlich, ja, das sagt wahrscheinlich jeder Süchtige, gell?
Ich mach's nur wegen dem Geschmack.
Ich hab das voll unter Kontrolle.
Jetzt fahren wir quasi so ein bisschen, wann da die ersten Konzerte, es geht los in meiner Band Farewell Dear Ghost. Das ist immer so bergauf gegangen und immer mehr und immer mehr. Und ich muss sagen, ich hab dann, irgendwann war einmal der Punkt da, wo ich das erste Mal mir gedacht habe, ich weiß nicht, so, ist es das? Und wo dann so die Gedanken laut worden sind, ja, das vielleicht einmal zu beenden oder aufzuhören. Wann sind bei dir so Gedanken gekommen? Oder hast du den Gedanken irgendwann einmal gehabt? Vielleicht damit das jetzt ein bisschen in den Kontext kommt und verständlicher ist. Du bist dann 2020 ausgestiegen bei Wanda. Irgendwie haben wir dann im Gespräch einmal festgestellt, ich bin 2020 bei meiner Band ausgestiegen, und dann haben wir gesagt, wir wollen uns da mal drüber unterhalten, weil der Prozess, der davor passiert, der Prozess, der danach passiert, eigentlich ein irrsinnig spannender ist und das auch etwas ist, was man vielleicht umlegen kann auf ganz viele andere Dinge. Das muss jetzt gar nicht in einer Band und im Rock'n'Roll sein, sondern das kann ja, ich stelle mir vor, dass eine Person, die vor einem Jobwechsel steht, die kündigen möchte, die in einer Beziehung unglücklich ist, dass die Prozesse eigentlich total ähnlich ablaufen. Ja. Und deswegen ist das einfach ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert. Ja, sofern du drüber sprechen machst, wie war das für dich? Wie bist du dann umgegangen mit dem? Also quasi diese Gedanken sind da, aber gleichzeitig willst du ja doch nur professionell sein, die Konzerte gut spielen. Wie hast du das geschafft?
Also ich glaube, dass jeder Mensch unterschiedlich auf schwierige Situationen reagiert. Ich glaube, dass es Leute gibt, die schaffen es, schwierige Situationen so zu meistern, dass sie sagen, naja, ich schaue mir das jetzt eine Zeit lang an. Und manche sagen, ich habe jederzeit die Möglichkeit zu gehen. Bei mir war es schon irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, naja, die Möglichkeit ist ja da. Die Möglichkeit ist ja da, aber ich mache weiter. Und je schwieriger die Situationen werden, desto mehr kann man sich diese Frage stellen. Generell im Leben, also war mir das eine große Lehre. Wo will ich hin und wo ist die Grenze? Und wenn man das jetzt auf dieses ganze, diese Riesenerfahrung, wenn man so sagen will, lege, dann muss ich schon sagen, ich würde, da ich das ja auch nicht mehr haben muss, das Erlebnis oder dorthin möchte, würde ich es, glaube ich, schon viel früher sein lassen. Und im späteren Leben, also nach dem Zeitpunkt, wo ich ausgestiegen bin, habe ich mit dieser Erfahrung sehr viel anfangen können, dass ich weiß, wann sind die Gedanken einfach da, ja, also wann zipft einfach was an und wann ist es wirklich so, dass man sagt, das ist eigentlich eine Grenze für mich, eine wichtige. Das gehört, glaube ich, natürlich auch zum Älterwerden dazu. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man das weiß für sich. Ich glaube, ich habe da eine sehr wichtige Erfahrung gemacht.
Hast du die Erfahrung gemacht? Das war bei mir total stark, dass ich davor, wie sozusagen diese Gedanken bei mir gekommen sind und ich habe überlegt, soll ich da aussteigen oder soll ich da nicht aussteigen? Und ich habe mich so geklammert an diese Identität. In meinem Kopf war das so groß, war diese Band so groß und so wichtig in meinem Leben, dass ich mir gedacht habe, ich kann ja da jetzt nicht aussteigen, weil da verliere ich ja alles, was ich quasi aufgebaut habe, weil ich einfach über diesen Tellerrand, über diesen Horizont einfach nicht mehr drüber geschaut habe, weil ich das nicht mehr gesehen habe, dass das so ein kleines Ding ist und dass da im Leben so viele andere Dinge noch gibt. Ja, wie war das bei dir?
Ich finde das sehr interessant, weil wir haben ja auch euch gesehen, ja, wir haben ja auch gewusst, wer Feral Dear Ghost ist. Für uns war die ganze Szene eine wichtige Geschichte damals. Und nach dem ersten Amadeus auf einmal hat es so, also wo wir halt das erste Mal dabei waren.
Wann hast du den gekriegt? Weißt du das noch, welches Jahr das war?
Nicht 14, 15 glaube ich. 15 okay. Und 16 dann vor allem.
Ja.
Genau, 15 und 16. Es war dann halt schon so, oder mal grundsätzlich gesagt, was ist ein großes Ding? Weil wenn man jetzt zurückschaut in unserer Kindheit, es war ein Riesending, die fünfte Klasse zu schaffen. Jetzt nicht, dass das sowas ist, was man immer machen wollte.
Ich glaube, bei mir war das wirklich ein großes Ding, ja.
Ja, bei mir auch, ja. Meine Eltern teilweise haben mich nur mit irgendwelchen Geschenken, also die ich dann kriege, also auch wenn es nicht materiell zu groß sind, aber ich darf dann das und das machen oder du darfst dann mit dem und dem dorthin fahren, nur so weit kriegt, dass ich das irgendwie nur da blase, weil es mich einfach teilweise nicht interessiert hat. Und jetzt übrigens, das ist auch spannend, im Nachhinein, ich lerne jetzt gern Mathematik in meiner Freizeit. Das hat mich damals null interessiert oder es war mir zu wild.
Also der Rock'n'Roll hat schon Spuren hinterlassen.
Ja, gut, es ist jetzt nicht mein Haupthobby, aber ich glaube einfach, dass man, um auf das zurückzukommen von vorher, nicht glauben sollte, das ist ja eigentlich gar nicht so groß, wenn man es nämlich in der Situation als groß empfindet. Ich glaube nicht, dass es einen russischen Musiker sehr interessiert, was gerade bei einer österreichischen Band abgeht. Ich glaube aber sehr wohl, dass es eine Schweizer Band sehr interessiert. Da liegt es an der Sprache und es gibt viel, was einfach da zusammenpasst. Wir können, glaube ich, in unserer jetzigen Zeit sagen, ja, das war dann nur so und so groß oder das war gar nicht so ein Riesenprojekt, aber ich glaube einfach, es geht immer darum, was du selber gerade in dem Moment empfindest.
Und für mich war das in dem Moment riesengroß. Natürlich in meiner Wahrnehmung war Wander dann einfach schon noch, da war das alles noch größer, das war Columbo war dann, glaube ich, mal Nummer 1 in den österreichischen Charts und beste Band des Jahres und die Alben waren ja dann auch alle, glaube ich, bis aufs Erste auf Platz 1. Wie du sagst, da braucht man jetzt nicht hergehen und sagen, ja, das war eh nix. Das war einfach zu der Zeit ein riesenfettes Ding und genau das ist irgendwie so diese Schwierigkeit dann, die da dann spürbar wird. Jetzt geht mein Kindertraum in Erfüllung, mein Jugendtraum geht in Erfüllung und jetzt taugt es mir nicht mehr. Ich meine, was ist, bin ich blöd, bin ich verrückt oder so? Den Gedanken habe ich oft gehabt, so seit 15 bist, wolltest du das und hast 10 Jahre lang alle Entscheidungen nur danach ausgerichtet und dann auch wahnsinnig, man verzichtet ja dann auch auf viel. Ich kann mich erinnern, weiß ich nicht, Geburtstage in der Familie von der Oma oder so war dann alles immer so, naja, vielleicht komme ich, wenn nicht gerade ein Konzert ist oder wir gerade im Studio sind, dann muss ich leider absagen. Und ja, irgendwann bist du dann an dem Punkt und sagst, ja, und das soll ich jetzt freiwillig, gebe ich das auf, ich meine, ich bin ja nicht ganz, das kann ich ja nicht machen. Das habe ich voll gespürt. Weil es ja nicht so diesen einen Auslöser gibt. So.
Aber spannend, dass du, also du hast dann hin und her überlegt, sozusagen längere Zeit, oder wie?
Ja, sehr, sehr lang hin und her überlegt zwischen aus diesen und jenen Gründen möchte ich es eigentlich nicht mehr machen, aber ich möchte es ja, also was ist danach, was ich mir dann irgendwie einbüht, das ist das Einzige, was es gibt im Leben, ja. Also ich war da total reingefreakt mit Gedanken mit die die Leute wollen ja nur, die kennen die ja nur deswegen und so. Also war ganz tief drinnen, weil ich das immer die Jahre so ernst genommen habe und das auch der Grund war, wieso dann irgendwas funktioniert, wenn man sich halt so reintigert, halt komplett die Lockerheit verloren.
Das ist aber jetzt ein spannender Punkt, das würde mich interessieren, wie sehr glaubst du, dass was funktioniert, wenn man sich reintigert?
Das ist sehr, sehr spannend, ja. Ich glaube schon, dass es dazugehört, ja. Aber nicht zu verkrampft und nicht zu. Ich finde am besten, wenn man im Moment total in der Sonne ist, ja, wenn wir jetzt diesen Podcast aufnehmen und da voll bei der Sache sind und nicht an 7 andere Dinge denken, das bestmöglich machen und danach das sofort vergessen und nicht dann da jetzt ewig lang draufpicken, was ist damit, wenn ich jetzt den Song mache, ja, wie performt er, sondern den Song machen und dann das nächste und dann vielleicht zum Sport gehen oder so. Weißt du, wie
ich meine? Ja, ich denke mir einfach nur, das, was ich gelernt habe aus diesem Ganzen, also eines der Dinge war, es geht als Schlagzeuger darum, dass du auf jeden Fall deinen Job machst. Es geht als Produzent auch darum, dass du weißt, wie man Schlagzeug spielt. Aber das Schlagzeug an sich hat zum Beispiel, also deswegen nur wegen Reintigern, wenn dann nur in der Komposition meiner Ansicht nach zum Erfolg beigetragen. Und nicht mehr. Also die Live-Shows, da war ich extrem dahinter, ne, dass das fetzt oder dass das auch wütend ist und dass man die Ekstase da reinbringt und auch die Energie. Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber ich glaube nicht, dass das der reine Erfolgsfaktor ist und war. Also das kann ich jetzt einfach nur von meiner Position als Schlagzeuger sagen. Und ich glaube, dass das in sehr viel Popbands auch so ist. Es mag Rockbands geben, wo das enorm wichtig ist oder wo einfach der Schlagzeuger sehr berühmt ist oder einfach das Aushängeschild. Und es gibt Metalbands, wo es natürlich enorm wichtig ist, dass der auf einem absoluten Top-Level ist. Aber ich glaube einfach nur, dass man das sehr differenzieren sollte mit Reintigern und dann Erfolg. Und das ist vielleicht auch was sehr viele junge Leute oft verwechseln. Beziehungsweise ich werde gefragt von jungen Leuten. Ich habe mal so einen Workshop gegeben. Also die haben sich voll gefreut, dass ich komme und die haben mich auch voll gefreut. Na, machen wir einen Workshop über Schlagzeug auf der Bühne, auf einer riesigen Rockbühne. Was ist da wichtig? Bla bla bla. Ich habe mich reintigert mit voll, welche Mikrofone, welches Level von Verarbeitung der Signale hin und her. Mhm. Und habe auch gesagt, wie man spielt. Weniger spielen ist viel wichtiger, die Snare dämpfen und was auch immer. Das sind jetzt ein paar Fachbegriffe, aber einfach nur, dass das Schlagzeug halt nicht so halt. Und am Schluss stelle ich so, wer will jetzt noch was wissen? Und dann sagt so ein 10-Jähriger auf, wie kann man jetzt Geld verdienen mit Schlagzeugspielen? Da ist mir dann auch irgendwie das Ladl runtergefallen. Jetzt haben wir gedacht, jetzt kommen so Fragen wie, ja, und welches Schlagzeug soll ich am Anfang verwenden? Ist das und das wurscht? Kann ich mit meiner Band vielleicht irgendwo da mal spielen und was? Nein, die Frage ist, wie kann ich Geld verdienen? War für mich sehr spannend. Mhm. Ja. War für mich irgendwie auch sehr lehrreich. Wie sind wir jetzt gerade drauf gekommen? Was war da? Ich bin gerade abgedriftet, das war aber wichtig.
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Auf jeden Fall waren wir halt beim Reintigern, ja. Muss man sich reintigern oder muss man sich nicht reintigern?
Ja, genau. Also das, was Junge oft vielleicht verwechseln, da waren wir. Ich glaube, Leistung, so wie wir es lernen in unserer Gesellschaft, ja, im Kapitalismus ist es so, dass uns erzählt wird, Leistung ist gleich Erfolg. Ist es aber nicht, Besitz ist Erfolg. Das ist Kapitalismus. Und manche haben mit viel Leistung niemals die Chance irgendwo auf Besitz. Und davon lebt es aber, davon leben sozusagen etwas Reichere. Aber wie auch immer, man kann sich das Leben selber sehr gut gestalten. Das ist einfach schon definitiv so. Aber man kann es auch in der Musik ein bisschen ummünzen. Das, was Erfolg bedeutet in der Musik, ist, glaube ich, so abhängig von anderen, dass du selber eigentlich gar nicht viel ausrichten kannst. Du musst es machen, weil wenn du es nicht machst, wenn du dich nicht reintigerst, passiert einmal gar nichts. Das ist klar. Aber wenn du dich reintigerst, auch wenn du dich 10-mal mehr reintigerst, kann es sein, dass dich überhaupt niemand jemals hört. Weil das Glück gehört dazu, plus andere, die sozusagen die Auswahl treffen, dass du jetzt der bist. Der Zeitpunkt ist so unglaublich wichtig. Also ich wäre nicht der Erste, der gesagt hätte, wenn wir Conchita Wurst nicht als Gewinnerin des Song Contest gehabt haben, dass dann deutschsprachige Musik gleich gesucht wird. Ne? Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das sind so Dinge. Und dieses Glück darf man einfach nicht übersehen. Und ich bin der Meinung, man soll sich auf jeden Fall reintigern. Man soll aber nicht verzweifeln und glauben, man hat sich zu wenig reingetigert, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Dann war das Glück einfach nicht auf der Seite. Mhm. So, das behaupte ich schon. Man soll es aber immer weiter probieren. Es ist auch nicht zu spät, siehe Christoph Waltz. Ne? Also mit über 50 einmal überhaupt dann jemand in der Schauspielszene im Film zu sein, ist schon, in dem Fall in Hollywood, ist einfach ein ganz ein wichtiges Beispiel für unsere Gesellschaft, für den Glauben daran, was man erreichen kann. Finde ich sehr wichtig. Und man sollte nie aufgeben, aber nie glauben, dass man zu wenig getan hat.
Interessant, dass du den Christoph Waltz erwähnst. Der hat auch die Ochsentour, glaube ich, gemacht. Ja. Der hat auch, also Kommissar Rex und so war den seine Ochsentour, glaube ich. Also interessant. Was ist so ein Missverständnis in der Öffentlichkeit über den Job als Musiker oder den Job als Schlagzeuger in einer erfolgreichen Band?
Die Mythen?
Ja, also was sind so Sachen, die dazugehören, die man vielleicht von außen nicht sehen sieht oder nicht sehen möchte?
Ja, generell, es ist kein, also ganz einmal für Leute, die nicht Musik machen, und das ist voll okay, es hat nichts mit Aggression zu tun und es hat auch nichts mit Wut zu tun. Weil ich das wirklich von sehr vielen Leuten gefragt kriegst, wo kriegst du diese Aggression her, da drauf zu dreschen? Also es hat wirklich nichts damit zu tun. Es geht sehr, sehr viel um genau das zu fühlen und zu wollen, dass das jetzt laut ist. Ja, das ist die eine Geschichte. Das zweite, was keiner sieht, aber durch die jetzige Internet-Video-Zeit sieht man das immer mehr, es ist das Schleppen. Also du schleppst die ganze Zeit dein Instrument herum, du packst es aus, du zahlst es wieder ins Auto zurück. Bis man jemanden hat, der das für einen macht, brauchst du schon, ja, sage ich mal, volle kleine Hallen, dass das funktioniert. Und sonst wirst du immer tragen. Ich habe am Anfang sehr gern getragen, also auch bei der Ochsentour, nur weil ich mir dachte, das hält mich fit. Irgendwann, jetzt bin ich auch schon über 40, will man das halt nicht mehr. Das dritte ist vielleicht, dass man sehr abhängig ist davon, was die Musik ist, also was in dem Fall die Popmusik. Man darf sich da nicht vorstellen, man kann alles machen. Du bist Diener der Musik. Du musst dich unterordnen. Sobald du dich drüber ordnest, ich meine, ja, irgendein besoffener Gig ist dann wurscht, aber sobald du ein Album aufnimmst, dann merkst du schon, es geht wirklich sehr darum, die Musik also absolut zu spüren bis in die letzte Pore und das voll zu meinen. Deswegen braucht es echt eine Zeit. Also vor einer Aufnahme bin ich mal eine Stunde mit dem Lied in meinem Kopf und versuche mich da voll reinzudigen, auch vor einem Live-Auftritt. Man muss in die Stimmung kommen, sonst geht das einfach nicht. Da zeigt sich übrigens dann auch Erfahrung beziehungsweise Klasse, wie sehr du das inhaliert hast, bevor du einfach so in ein Fernsehstudio gehst zum Beispiel und wenn man es spielt live, eine Nummer auf ZDF, wo Hunderttausende zusehen und das muss halt funktionieren. Da zeigt sich dann schon, wie sehr man das inhaliert hat und wie sehr man das spürt. Genau, es funktioniert nicht immer. Es ist eine sehr anstrengende Sache, sobald du dann auf Tour bist, in einem Radl drin. Das ist wunderschön. Dann fährst du wieder heim, dann bist zwei Wochen zu Hause und dann kommen die nächsten Konzerte. Das sind aber so einzelne Konzerte. Ne? Dann spielst du halt da ein Festival, dann spielst du dort einen Fernsehauftritt, dann ist wieder eine Woche Pause, dann kommt wieder irgendein Musikvideo. Das sind so Dinge, die einen total fordern. Ne? Du musst immer wieder neu reinkommen in das Ganze. Du hast dann nie einen durchgehenden, zum Beispiel ein halbes Jahr, wo du durchspielst. Mhm. Das wäre ideal, aber so ist es nicht. Und das sind Dinge, die man vielleicht von außen nicht merkt. Das ist natürlich... Ja, wenn ich das jetzt vor 20 Jahren gehört hätte, wo ich mit Wander noch nichts zu tun gehabt hätte, Alter, der jammert auf einen Hund, da will ich überhaupt einmal hin, das wäre so geil. Ja, habe ich mir auch gedacht, es ist total toll, aber es ist viel mehr Verantwortung als Freude dann. Also ich habe dann schon mehr Verantwortung als Freude gespürt in dem Moment und man würde sie gerne mal fallen lassen, es geht aber nicht. Du hast nicht die Aussicht, okay, zum Beispiel im Sommer hast du dann wirklich einmal frei. Nein, weil dann kommen wieder Gigs rein. Du hast einen dauerhaften, also du hast nie die Sicherheit, dass einmal du jetzt eine Pause hast und du dich aufs nächste vorbereiten kannst. Dann hat es zum Beispiel auch Phasen gegeben, wo nicht klar war, nehmen wir jetzt ein Album auf oder nicht? Also wenn du dich auch nicht einmal darauf einstellen kannst, ne, und dich vorbereiten, es ist ja so schön, sich vorzubereiten auf Dinge. Also mir taugt das extrem. So ein halbes Jahr vorher dann zum Üben, zum Trainieren anfangen und alles. Und wenn man dann nicht die Sicherheit hat, dass das stattfindet, das wirft dann schon ein bisschen aus der Bahn. Also dieses ständige Flexibelsein ist etwas, was man, glaube ich, von außen nicht so mitbekommt in der Showbranche.
Du hast ja quasi null Struktur und null geregelten Ablauf. So toll das vielleicht ist und so Rock'n'Roll lustig, ist es einfach auch was, mit dem man da umgehen umgehen muss, ja. Sowas wie ein Schlafrhythmus und so weiter.
Schlafrhythmus, das klingt cool, das möchte ich mal spielen.
Nein, es ist einfach schon so, dass ich unterstreiche absolut alles, was du gesagt hast, ja, genauso wie es auch empfunden. Und ja, es ist genau dieses Gedanke, es ist Jammern auf hohem Niveau. Wenn du mir mit 18 erzählt hast, dass wir da jetzt sitzen und so herumsudern, dann hätte ich gesagt, wo seid ihr bitte? Falsch abbogen. Aber ja. Ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube, das ist bei jedem Sportler, der einen Traum hat, keine Ahnung, es ist bei einem Job so, weiß ich nicht, vielleicht stellt sich der Lehrling vor, wie das ist, wenn er sozusagen der CEO einmal ist in der Bude und dann ist er der CEO und dann sagt er, eigentlich gar nicht so, wie ich mir gedacht habe. Also das ist wahrscheinlich auch menschlich, ja.
Und ich würde auch fast behaupten, es geht so weit, ich meine, das ist ja auch ein Tabuthema, gerade in Österreich, ne? Was ist, wenn du dein Lottogewinn hast? Ne? Uns wird ja immer gesagt, na, dann ist alles gut. Ich erwische mich auch, wenn ich mir denke, ja, ach, keine Sorgen mehr. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, da fangen dann wirklich andere Sorgen an. Da zeigt sich da der Mensch von einer ganz anderen Seite. Ich glaube, dass einfach wir uns alle was vorstellen und der Erfolg, vor allem in der Musik, ne, die Chance, dass du in Österreich als österreichischer Musiker erfolgreich bist, ist sehr gering. Es ist so. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das erleben durfte. Ich bin auch sehr demütig dazu. Möchte aber auch gleichzeitig trotzdem erwähnen, dass es anders ist, als man sich das vorstellt. Es ist ein enormer Druck da. Es ist eine enorme Erwartungshaltung von anderen da. Du bist in einem Schiff, das fährt. Das ist vollkommen wurscht, was du sagst. Das berühmte Beispiel mit 40 Grad Fieber spüren, ja, das musst du. Aber das legt sich ja eigentlich auf andere Probleme. Du kannst nicht sagen, stopp. Ja, wir reden jetzt einmal darüber, wie wir das machen, was wir da machen. Also das gibt's nicht. Ne? Du bist in einem Fahrwasser und da treibst du. Und du kannst entweder schwimmen, aber gegen den Strom zu schwimmen, ist raubt dir enorme Kraft. Also ich glaube einfach, dass es wichtig ist zu wissen, das Ganze ist mit Wasser kochen. Ja? Es ist eine tolle Erfahrung und eine enorm großartige Erfahrung, aber es ist auch eine sehr teils schmerzhafte Erfahrung. Ich bin persönlich froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ich bin froh, ausgestiegen zu sein und ein anderes Leben zu leben, andere Aufgaben zu meistern und auch was anderes lernen haben zu dürfen in der Zeit.
Wie war die Zeit nach dem Ausstieg für dich, als du ausgestiegen bist?
Ich habe auch eine lustige Anekdote, die möchte ich schon erzählen. Oder wie ich das manchmal beschreibe, weil es war wirklich so, wir haben ja das letzte Konzert, wo ich dabei war, das war dann eine Corona-Quarantäne. Moment, wir waren gerade auf Tour und dann ist der Lockdown ausgerufen worden und unser Bus ist abgesperrt worden mit Hirl. Irgendwann waren da am nächsten Tag keine Polizisten mehr da, weil die haben alle irgendwo anders einteilt, beziehungsweise keiner hat gewusst, was los ist. Wir sind dann irgendwann einfach gefahren, Richtung Österreich zurück. Auf jeden Fall, wie sie die Hirl abgesperrt haben, ne, da haben wir noch schnell alles aus der Halle rausgeholt, was wir noch drin gehabt haben. Ich sag so beim Bus, ah scheiße, ich habe meinen Rucksack vergessen. Und auf einmal rennen zwei Leute von unserem Team, wart Lukas, ich hol da den. Und kommen zurück, mir den Rucksack zu bringen. So, Cut. Ich bin ausgestiegen, es war Lockdown-Dings und dann habe ich einen Beruf begonnen als Produktionsleiter und wir haben als erster mal die Werkstatt umbaut von dem Betrieb und meine erste Tätigkeit wieder, also wenn man jetzt Cut von zwei Leuten bringe, meinen Rucksack war, Sperrmüll von Restmüll zu trennen. Ja. Also das war schon eine arge Erfahrung, auch wieder sozusagen, also wirklich von diesem 100 runter, beziehungsweise nicht runter, sondern eigentlich in die Realität. Ja, also so ist es halt und ich habe auch keine Scheu, das noch einmal zu machen. Es ist immer die Frage darum, ja, für wen und was. Aber in der Realität anzukommen ist sehr schwierig am Anfang, aber es ist auch etwas sehr Ehrliches und das hat mich stolz gemacht. Also mit jedem Tag, egal wie schwierig die Arbeit und wie körperlich anstrengend sie war, hat es mich stolz gemacht.
Ich habe so eine ähnliche Geschichte, ich kann das gut nachvollziehen. Die Nacht der Nächte war dann die Nacht, wo wir bei der Amadeus-Preisverleihung waren. Und das war für uns natürlich was Großes, ja, ganz toll. So quasi, jetzt ist man da auch dabei. Und das ist ja dann eine Party und dann gibt's da noch eine Aftershow. Und ich kann mich erinnern, das war dann eine Aftershow, unzählige Leute. Und da bin ich dann in der Früh heimgegangen und habe mir gedacht, schräge Welt eigentlich. Also schon wieder so schräg, dass ich da irgendwie gespürt, okay, jetzt habe ich da reingeschaut, jetzt habe ich bei dieser Tür reingeschaut, wo ich mein Leben lang als Kind oder als Jugendlicher reinschauen wollte. Und dann habe ich gesagt, ah, ich weiß nicht, feiert's lieber ohne mich. So, das Gefühl habe ich so ein bisschen gehabt. Aber natürlich irgendwie geil, gell, man hat Zutritt zu sowas. Und dann war auch Covid und dann bin ich zur Organisation mit dem Roten Kreuz als Logo gekommen. Ich war in einem Impfzentrum. Ich bin dann in so einem Corona-Impfzentrum, das war dann der erste Job. Bin da dann am Schalter gesessen und habe quasi diese Corona-Impfungen annehmen müssen. Da kommen da hast du dann am Tag 500 Leute sozusagen bearbeitet und hast eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen, wer da dir gegenübersteht. Immer wieder ist es mir dann passiert, dass irgendwie sagt, hey, Philipp, du, was machst denn du da? Man dann irgendwie so von anderen Bands oder so. Und ich mir gedacht, oh Gott, was denken sie denn da jetzt, gell? Das war genau das, vor dem ich Angst gehabt habe, sozusagen. Also, dass quasi diese Hülle dann plötzlich weg ist und was denken die denn dann? Also, so, wer bin ich denn ohne dem? Und dann bin ich draufgekommen, das ist der volle Blödsinn. Also, das andere ist ja so ein aufgeblasener Luftballon, der komplett leer ist, ja.
Aber das Interessante ist, das ist ja nicht nur für diese Leute da drin, der schöne aufgeblasene Luftballon, sondern das ist ja für die Gesellschaft, die das anschaut, so. Ich kann mich einfach nur erinnern, dass die Fans, die sozusagen auf meinen Ausstieg reagiert haben, waren extrem traurig, aber nicht für mich, sondern für die Band. Und da merkst du ja schon eigentlich, ne? Also man könnte ja froh sein für einen Menschen, hey geil, der hat was gefunden, aber traurig sein für eine Band sozusagen, als würde ich jemandem was antun, ne? Wie auch immer, kann man natürlich sehen, wie man will, aber der Mitarbeiter, der mit mir Sperrmüll von Restmüll getrennt hat, hat auch gesagt, Alter, ich glaub's nicht, aber Anta, mit mir da, warte, noch mal sehr viel. Und das ist halt auch irgendwie so.
Ja. Entschuldigung, dass ich jetzt lache,
aber. Aber das ist halt so irreal, irgendwie. Ich meine, natürlich, für die Leute bin ich der Wander. Oder bin ich nur ein Teil davon gewesen. Jetzt Gott sei Dank hört das jetzt auf, ne. Aber es ist schon spannend einfach. Du bist kein Lukas. Du bist nur immer der Zeiger, weil für die ist die Welt wichtiger, als zu sehen, was in der Realität einfach gerade passiert. Dinge kommen, Dinge gehen, ne? Ist halt so. Und ich weiß natürlich auch nicht, ob ich auch so reagieren würde, wenn Michael Köhlmeier jetzt auf einmal beschließt, er wird Bäcker. Ob ich Michael Köhlmeier dann als Bäcker sehen könnte, weiß ich auch nicht. Ich würde ihn wahrscheinlich weiterhin als Autor sehen. Und ich verstehe eben die Menschen, aber wir müssen alle verstehen, glaube ich, dieses ganze aufgeblasene Ding, wo sich dann alles in Glamour suhlen, ne, ist auch etwas, was die Leute sehen wollen. Darf man nicht vergessen. Und es kann für einen nur so komisch sein. Ich bin dann auch, also irgendwann, diese Amadeus-Partys waren ja immer sehr, sehr exzessiv. Es war dann auch aber irgendwann einmal auch mir zu blöd und bin dann auch nicht mehr gern hingegangen. Vielleicht etwas, was von außen vielleicht auch toller ausschaut.
Manche Dinge sind Leben in der Fantasie, manche Dinge sollen vielleicht einfach auch die Fantasie bleiben, ja. Das ist.
Genau. Es ist Showbusiness. Es ist eigentlich das, dass man den Leuten etwas vorspielt, was sie eigentlich vorgespielt kriegen wollen. Fast alles davon wollen sie.
Würdest du wieder was ändern? Bist du froh, dass du das so gemacht hast, wie du es gemacht hast, den Ausstieg?
Erstens einmal ja, aber zweitens auch noch viel wichtiger. Ich bin mit allen meinen Entscheidungen im Leben übernehme die Verantwortung. Ich gebe keiner Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, irgendein Alkohol die Schuld oder irgendwelchen Geistern. Das ist mir ganz wichtig, das finde ich auch ganz wichtig für die Gesellschaft. Aber unabhängig davon bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe, auch um etwas anderes noch zu sehen und das eine schöne Mittelstation von meinem Leben sein zu lassen, eine großartige Erfahrung, eine sehr tiefgehende Erfahrung, aber nicht mehr. Und mein Leben ist noch mehr als das.
Aber schön, wenn man es so sehen kann, oder?
Ja, schon.
Fotoalbum, das man einfach so, wenn Besuch da ist, kann man ja mal wieder reinschauen und ein paar Geschichten erzählen. Ja. Aber die meiste Zeit ist es auch okay, wenn es im Regal steht und nicht Thema ist gerade.
Genau.
Schon langsam möchte ich eh zum Abschluss kommen. Ja,
eine Runde Kaffee ja, vorher
sehr
kochen.
Gern, sehr gern. So, Lukas, jetzt haben wir nur mehr aufgefüllt. Koffeinmäßig sind wir gut versorgt.
Danke für den großartigen Kaffee. Aus einer Biletti schmeckt es halt wirklich nur mehr um Ecken besser.
Für die Gäste nur das Beste, ja. Lukas, jetzt würde mich nur interessieren, Hast du einen Rat für angehende Musikerinnen? Jemand, der gerade in...
Ja. Ja. Unbedingt ganz viel machen und ich denke da immer an das Lied von SDS, heb dein Arsch, sei nicht faul, hab nur keinen Respekt. Ja? Mit wache Knie hat noch niemand die Welt neinteckt. Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz, machen, 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 mit dem einzigen Respekt vor der Musik und vor dir selber. Das ist ganz wichtig, dass man einfach schaut, was will ich machen, was ist, mache ich nur, damit ich irgendwie Erfolg haben will, ja, weil bei jeder, was auch immer noch so kommerziellen Sache, muss man nicht mitmachen. Aber natürlich ist es eine gute Erfahrung. Es ist auch ganz wichtig, sehr viel sich umzusehen, vielleicht nicht immer nur das zu machen, wo man sich super wohl fühlt. Also was nicht heißen soll, dass man sich unwohl fühlt, aber dass man manchmal Sachen macht, die einen sehr fordern. Ist, glaube ich, ganz gut, dass man auch Ratschläge annimmt, aber auch auf andere auch noch einmal hört. Am besten aber von Musikern. Es ist natürlich oft so, dass da, ja, bei uns, ich komme halt aus einem Dorf, ne, wo die Leute halt geredet haben, okay, was brauchst du denn das üben? Das ist ja alles nur was für Studierte. Und das ist halt von sehr vielen Leuten gekommen, aber ich habe dann trotzdem gemerkt, na, das ist genau das Richtige für mich. Und das war das Richtige für mich. Es ist, glaube ich, gut, wenn man sich sehr viele Meinungen anhört. Wenn man aber doch an das glaubt, was man eigentlich will und wo man hin will. Und das beinhart verfolgen. Das ist sehr wichtig. Man wird auch die Unterstützung kriegen von den richtigen Menschen dann.
Ist das dein persönlicher Lotto-Sechser, dass du in die Band gekommen bist?
Nein, okay. Gar nicht. Aber es ist wirklich noch einmal gesagt, ich bin für diese Erfahrung extrem dankbar. Ich bin auch sehr demütig darüber, dass ich das erfahren habe dürfen. Aber ich würde es, muss ich ehrlich sagen, nicht nur mehr machen. Und als Lotto-Sechser sowieso nicht bezeichnen, ohne das aber zu in die Negativrichtung zu geben, sondern einfach, ich glaube, ein Lotto-Sechser im Leben ist, wenn du gesund bleibst. Das ist ein Lotto-Sechser. Ich glaube, das ist eigentlich das, was wichtig ist. Und die Menschen nicht verlieren, die einem wichtig sind, zu schauen, dass denen gut geht, ist wird eine immer wichtigere Sache für mich. Und dass man eben nie vergisst, wo man herkommt, ist auch wichtig. Beziehungsweise ein Lotto-Sechser zu wissen, dass man auch dort immer wieder zurück kann. Mhm. Das ist für mich ein Lotto-Sechser. Da einfach jetzt zu sitzen, ist auch ein Lotto-Sechser zu wissen. Es passt alles. Es ist alles gut. Ein Lotto-Sechser weiß nur, dass die Welt ein bisschen kriegloser wird und ein bisschen netter zueinander.
Das klingt doch schön, das klingt, das, du wirkst jetzt so, wie du das erzählst, total im Reinen mit der Geschichte und mit dem, dass das halt ein Teil von deinem Leben war, ein schöner Teil, ein schönes Kapitel, mit am Anfang, mit am Ende, okay, super. Und genau. Das Beste eigentlich dann draus gemacht aus der Zeit, finde das genau. Toll. Klingt jetzt blöd, aber keine bleibenden Schäden davongetragen, ja, also das ist vielleicht schon nur ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Stell dir vor, du kriegst ein Kind, eine Tochter, oder ein Sohn, ist völlig egal. Und die sagen, Papa, du warst der Schlagzeuger in der Band, ich würde das auch machen. Genauso wie du. Ich will auch in Österreich. Würdest du das?
Ja, sicher. Na, wenn der das will, dann unbedingt fördern. Also meine Erfahrung hat das Bild natürlich von der ganzen, wenn man so will, es gibt eh nicht wirklich eine Szene, aber von dieser Gruppe oder von diesem Business hat sich natürlich verfeinert, aber ich bin ja immer auch noch darin tätig, ich bin jetzt Produktionsleiter. Diese Dinge würden mich nie davon abhalten, den Wunsch eines Kindes zu verwehren. Never ever. Ganz im Gegenteil, ich ermutige sogar Jugendliche und Kinder, dass sie unbedingt da ein bisschen näher reinschnuppern. Ich finde es auch großartig, was teilweise an Education-Programmen stattfinden. Ich nehme jetzt einfach nur das Konzerthaus her. Das hat ein super Education-Programm zum Beispiel. Und wir sollten auch viel mehr darauf schauen, dass wir Kinder und Jugendliche zeigen, was alles noch möglich ist. Dass das nicht einfach eine in sich verschworene, verruchte Partie ist oder dass das auch nicht nur die paar Leute im Fernsehen sind, die halt einen guten Draht gerade zu dem Medium haben, ne? Also es gibt so viel mehr, es gibt so viel mehr Frauen auch in der Musik, die einfach auch in den vergangenen 20 Jahren überhaupt nicht am Schirm waren, ne? Jetzt langsam kommt der Umdenken her, aber es gibt so viel einfach Menschen, die Musik machen, es gibt so viel Möglichkeiten, Musik zu machen in Österreich, man sollte es den Kindern und Jugendlichen unbedingt auch in sehr viel mehr Varianten zeigen und auch die Möglichkeiten aufzeigen, was man alles lernen kann, wo es hingehen kann und dass die einmal reinschnuppern können.
Meine Frage zum Abschluss, die ich sehr gern stelle, wenn du deinem 15-jährigen Ich einen Tipp geben könntest, welcher wäre das?
Lies dir die Verträge gescheit durch. Nein, es wäre nicht der Einzige. Also nicht rauchen, sich nicht unterordnen bei, sag jetzt einmal, ja, Menschen, die von sich sehr selber behaupten, dass sie die einzig Wissenden sind. Ja. Vielleicht einfach ein bisschen mehr an sich selber glauben, aber auch sich weniger ablenken zu lassen. Also versuchen, wirklich beinhart drauf zu bleiben, wenn man was will. Und das dann weiter zu üben und einfach zu machen. Mehr wirklich auch tun in dem Moment, wo man sagt, man will jetzt Musik machen, ja passt, dann setz die hin und mach. Tu nicht sagen morgen. Das würde ich auch sagen. Und was ich zu den Verträgen, wie soll ich das immer eigentlich erwähnen? Es ist so lustig, dass wirklich seit Jahrzehnten bis bald einmal sind es Jahrhunderte, jede Biografie von jedem Rockstar, von jedem Popstar steht drin und dann haben wir einen Vertrag unterschrieben und wir haben uns gedacht, das passt und dann sind wir draufgekommen, die haben uns voll verarscht. In jeder Biografie, von den Beatles über Stones, über alle, und auch Elvis. Wir haben das alle gewusst, ja. Wir waren auch natürlich drin. Und ich sage jetzt nicht Details weiter, aber ich glaube, es passiert jeden, ja. Und es ist spannend, wie das immer wieder kommt. Man darf nicht vergessen, da kommt halt auch dazu, wenn du einen Vertrag unterschreibst, kurz vorher stehen 5 Hansel neben dir und schauen, hey, Alter, das ist deine Chance. Und das muss jetzt sein, weil morgen, wenn du das jetzt nicht unterschreibst, weißt du es. Und der Mensch glaubt das. Also das ist schon was sehr spannend ist. Ich glaube, da hätte es auch nichts geholfen, wenn ich das mein 15-jährigen Ich gesagt hätte.
Super, voll das schöne Gespräch. Ich habe einiges mitnehmen können. Vom Umgang mit dem. Ich habe jetzt gemerkt da in dem Gespräch, dieser Ausstieg aus der Band, das ist 5 Jahre her, 6 Jahre her mittlerweile, dass mir das einfach immer noch irgendwie bewegt. Das ist, wird wahrscheinlich auch nie ganz abgeschlossen sein. Ich glaube, man muss es einfach auch, so wie du das siehst, als, es ist ein Kapitel, es ist einfach ein Teil vom Leben, aber es ist bei weitem nicht das ganze Leben. Es ist nicht das, es soll ja nicht das bleiben, nicht das sein, bei dir jetzt was überbleibt. Es ist halt eine Station, es ist halt wie, weiß ich nicht, ich habe jetzt 10 Jahre halt bei der Firma gearbeitet, ja, und dann habe ich halt bei der nächsten gearbeitet oder so. Aber gleichzeitig freue mich halt immer, dass ich dann zurückdenke und dass mir immer wieder wahnsinnig schöne Momente einfallen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei dir genauso ist, dass einfach dann die Erinnerungen im Tourbus, beim Konzert, noch bei der Party, dass da einfach so viele tolle Momente dabei waren. Ja.
Danke, ja. Also ich glaube, dass das immer mehr kommt. Es ist immer besser, wenn einmal ein Frust weg ist, weil Frust zu haben ist natürlich ganz menschlich und irgendwann muss man sich natürlich glaube ich, davon bewusst verabschieden und auch bewusst schauen, wohin oder woher kommt der und vielleicht auch ein bisschen differenzieren. Und das habe ich in den letzten Jahren auch gemacht und auch gemerkt natürlich, es gibt Wichtigeres als das, was da war. Und das hat mir schon sehr geholfen. Und ich bin da auch froh, dass dann natürlich wieder schöne Momente kommen. Und hier und da ist es ja schon so, ich meine, jetzt war es schon lange nicht mehr, aber wir haben uns dann schon einmal getroffen, so ein, zwei Bandkollegen und ich. Und haben ja ein bisschen über die alte Zeit geredet, wo Momente kommen, die an die man gar nicht mehr gedacht hat. Ne? Also wirklich schöne Sachen. Auch sehr tragische Geschichten und da bin ich im Gedanken auch immer dabei. Aber es gibt auch wirklich eben tolle Dinge, die man mitnimmt.
Ja, Lukas, dann sage ich vielen Dank, dass du gekommen bist. Gefreut mich, dass mein Kaffee auch so geschmeckt hat.
Danke dir.
Vielleicht trinken wir jetzt bei mir am Wohnzimmertisch noch ein kleines Bier. Und besprechen die wirklich wahren Dinge.
Das können wir machen.
Nein, gefreut mich, dass du gekommen bist, dass du das erzählt hast. Voll das tolle Gespräch. Dankeschön.
Freut mich auch. Danke dir.